Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo, hier sind wieder Sarah und Marianne. Wir begrüßen uns ganz herzlich zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Und du hast uns ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir es heute nicht nur mit einer Autorin zu tun haben werden. Habe ich da recht?
Ja, hi Marianne, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe gedacht, inspiriert von der letzten Folge, in der es ja auch ein bisschen anders zuging als sonst, über die Frau Merian, die ja sehr viel mehr war als einfach nur Autorin, dachte ich, ich nutze die Gelegenheit und möchte das Feld nicht wieder enger machen und eingrenzen, sondern mich auch mal einem Gebiet widmen, wo ich denke, das ist vielleicht nicht als erstes im Kopf, wenn man an Literatur und an Autorinnen denkt, aber es ist ein sehr spannendes Gebiet. Und so habe ich gedacht, soll die heutige Podcast-Folge unter dem Thema laufen, flammende Rednerinnen.
Das klingt heiß.
Das klingt
heiß. Und leidenschaftlich vor allem.
Absolut, absolut. Also warum gerade das als Thema? Hat verschiedene Gründe für mich. Erstmal eine Rede ist ja in dem Sinne streng genommen kein literarisches Genre, an das man zuerst denkt. Aber eine Rede muss ja auch vorbereitet, muss ja geschrieben werden. Klar, das ist nicht immer die gleiche Person, die die Rede dann auch vorträgt, die Rede auch schreibt. Aber es ist ja doch ein Stück Literatur plus Vortrag, der natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber genau, die Rede existiert ja vorab als Schriftstück sozusagen. Deshalb finde ich, das ist absolut auch legitim, dass wir hier im Podcast uns mit diesem Thema beschäftigen und natürlich hier auch wieder einige Frauen in den Fokus rücken. Ich habe mir mal drei rausgepickt und ja, da kam es mir natürlich auch zugute, dass mir vor kurzem ein Buch in die Hände gefallen ist, was dieses Jahr erschienen ist, und zwar im S. Marix Verlag eine Anthologie, eine Sammlung mit dem Titel Um das Feuer in euch zu entfachen, bedeutende Worte beeindruckender Frauen. Und das hat mich total neugierig gemacht und ich habe das Buch jetzt auch als Grundlage meiner Recherchen für die heutige Folge genommen und habe mir dir einfach mal, wie gesagt, drei Frauen, drei verschiedene Reden aus verschiedenen Zeiten mal rausgepickt, über die ich heute gerne mit dir sprechen möchte, die ich gerne mal vorstellen wollte.
Ja, ich bin gespannt, sehr gern.
Sehr schön. Genau, wie gesagt, in der Anthologie, in dem Buch geht es um 50 Frauen. Also wir lesen hier Auszüge oder komplette Reden von 50 verschiedenen Frauen. Die Anordnung im Buch ist hier chronologisch. Und ja, es geht jetzt nicht nur um das Thema Frauenrechte, was man vielleicht denken könnte, sondern es geht um ganz, ganz verschiedene Themenbereiche und verschiedene Frauen kommen zu Wort. Bergsteigerin zum Beispiel, fand ich total spannend. Die erste Frau, die den Mount Everest bestiegen hat zum Beispiel. Oder natürlich auch Frauen, die in der Politik aktiv waren, die vor dem Parlament gesprochen haben. Zum Beispiel die Frau, aus der ich das Zitat genommen habe, um das Thema für heute ein bisschen anzuteasern. Das war ja das folgende kurze Zitat. Es wird uns nicht einfallen, unser Frauentum zu verleugnen. Das ist aus der Rede der ersten Frau, die vor dem neu gegründeten deutschen Parlament gesprochen hat. Fand ich sehr spannend. Kann man auch einfach mal so stehen lassen, finde ich. Das wirkt schon für sich. Das ist jetzt auch keine Frau, die ich mir jetzt speziell rausgesucht habe für die Folge heute. Aber der Name soll nochmal genannt werden. Das ist Marie Juchacz. Ich bin mir gar nicht sicher, Jucha und dann CZ, wie man das spricht tatsächlich. Aber wie gesagt, das ist die erste Frau, die vor dem neu gegründeten deutschen Parlament gesprochen hat, auch sehr spannend. Also hier eher klassisch, sage ich mal, die politische Rede, an die man vielleicht auch zuerst denkt, wenn man den Begriff Rede hört. Aber es sind hier ja keine Grenzen gesetzt. Also wir haben hier auch einen Auszug aus einem Brief zum Beispiel an den französischen Präsidenten. Auf den möchte ich nachher nochmal eingehen. Und es ist jetzt auch nicht beschränkt. Also es sind Frauen aus aller Welt, die hier zu Wort kommen. Was die gemeinsam haben, ist, dass sie nicht mehr leben. Das vielleicht vorab. Also es sind keine lebenden Politikerinnen oder Aktivistinnen, die hier zu Wort kommen, sondern es ist eher als ja so eine Art geschichtlichen Rückblick zu sehen. Und ich habe mir drei Frauen ausgesucht, die, ja, wo zeitlich eine gewisse Range dazwischen liegt, dass man auch mal sehen kann, wie hat sich vielleicht die Sprache entwickelt, worin unterscheiden sich die Reden, was haben sie gemeinsam, können wir uns dann gerne nochmal zusammen anschauen. Was auch sehr spannend war, was die Herausgeberin, den Namen habe ich noch gar nicht genannt, das ist die Dr. Stefanie Zibel, über das Buch sagt. Da habe ich ein Interview gefunden, was jetzt auch kürzlich erschienen ist zum Buch. Und in dem Interview zum Buch sagt die Frau Zibel, dass sie selbst es auch sehr spannend fand, zu sehen im Wandel der Zeit, wie sich die Sprache entwickelt hat. Also welche unterschiedlichen Anreden zum Beispiel hier auch zu finden sind bei den Reden. Bei Bertha von Suttner 1906 in der Rede heißt es dann zum Beispiel noch meine Herren und Frauen in der Anrede. Bei Marie Juchacz in ihrer politischen Rede vor dem Parlament lautet die Anrede dann meine Herren und Damen. Und später dann tatsächlich dauert es noch eine Weile, bis es dann zu der Anrede kommt, die man vielleicht heute am geläufigsten einschätzt, die sehr geehrten Damen und Herren. Das kam tatsächlich dann erst später in Mode, wie sie hier nochmal betont. Was ist hier bei ihrer Recherche zum Buch aufgefallen, fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Natürlich haben die verschiedenen Reden auch unterschiedliche Herangehensweisen. Klar, die Inhalte sind grundsätzlich ganz verschieden, aber auch der Aufbau oder die Stilmittel, also wenn man dann so ein bisschen vom germanistischen oder analysierenden Standpunkt rangeht, ist das auch sehr spannend. Also nicht nur die Themenbereiche, die hier angerissen werden oder die Themen, um die es geht, sind interessant und sehr vielseitig im Buch, sondern eben auch die Struktur der einzelnen Reden. Was ich auch einen Pluspunkt fand bei dem Buch, wir haben direkt auch immer eine biografische Einordnung, also zur Rednerin wird auch immer noch was gesagt, zur Biografie, kurze Eckdaten, nie zu lang. Und so wird das Ganze eben ganz gut auch nochmal in den Kontext gesetzt. Also zur Rede wird was dazu noch gesagt und eben zur Frau, die spricht, sodass man hier nicht mit Fragezeichen zurückgelassen wird, sondern das Ganze recht gut einzuordnen ist. Es hört sich jetzt vielleicht auch an nach einem riesigen Wälzer. Es ist auch umfangreich, das Buch, aber es hält sich im Rahmen. Es sind manchmal auch tatsächlich nur kurze Auszüge aus den Reden. Das heißt, es lässt sich ganz gut als Nachschlagewerk auch benutzen. Man kann es aber auch gut von vorne bis hinten durchlesen. Das fand ich tatsächlich ganz spannend, weil hier eben wirklich großen Wert gelegt worden ist auf die Vielseitigkeit. Das fällt auf jeden Fall positiv auf hier beim Buch.
Gab es dann außer die zeitliche Diskrepanz zwischen den Rednerinnen noch was anderes, was dich jetzt speziell auf diese drei Reden gebracht hat? Weil die Anzahl der Reden in dem Buch ist ja schon, sag ich mal, enorm.
Ja, also erstmal habe ich gedacht, okay, ich schaue mal, dass es sich nicht zu sehr ähnelt, einfach um zu zeigen, wie vielseitig die Rednerinnen hier sind, die zu Wort kommen. Und ich wollte tatsächlich auch verschiedene Zeiten nehmen, in denen die Reden gehalten worden sind. Also ich habe geschaut, dass es thematisch sich unterscheidet und dass man aber auch merkt, okay, es sind verschiedene Zeiten, in denen die Reden, wie gesagt, gehalten worden sind und die ähneln sich in manchen Punkten, aber in manchen sind sie eben auch ganz unterschiedlich. Können wir uns im Einzelnen gerne nochmal angucken. Ich habe mir die Bertha von Suttner rausgesucht. Deren Rede ist von 1906, die hier abgedruckt ist im Ausschnitt. Dann von Josephine Baker 1963. Ihre Rede zum Thema Menschenrechte und Antidiskriminierung. Und dann noch was Aktuelles von 2008. Der Brief, den ich erwähnt habe, von Chantal Sebir, eine Französin, wo es um das Thema Sterbehilfe geht. Also einfach, ich dachte, ich pick mal drei raus, mehr wird vielleicht zu viel, so können wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, das fand ich jetzt ganz gut. Aber um einfach jetzt hier thematisch ein bisschen einen Unterschied zu haben und auch was die Zeit angeht, vielleicht auch in der Formulierung, das können wir dann gerne uns nochmal anschauen. Ich würde dann aus den Reden auch immer ein bisschen was vorlesen noch. Aber genau, ich wollte es eben ein bisschen interessant gestalten und nicht zu ähnlich, um mal zu zeigen, dass das ja sehr unterschiedliche Themen und auch Formen sein können hier, genau. Um mal zu gucken, was uns hier so erwartet, wenn wir in das Buch reinlesen, da möchte ich die Herausgeberin gerne mal selbst zu Wort kommen lassen und den Anfang des Vorworts kurz vorlesen. Sie prangerten Unrecht an. Sie engagierten sich für Menschenrechte. Sie verlangten Gleichberechtigung. Sie sprachen über ihren Beruf, erzählten aus ihrem Leben, berichteten von ihren Abenteuern. Sie meldeten sich zu Wort, sie wurden gefragt. Einmal, mehrmals oder regelmäßig. Sie traten im Fernsehen auf, sprachen im Radio, faszinierten Menschenmassen oder referierten vor handverlesenem Publikum. Sie waren oft bemerkenswert, manchmal aber auch bedauernswert. Sie lebten zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert in Europa, Nord- und Südamerika, Asien oder Afrika. Sie waren Politikerin, Musikerin, Schriftstellerin, Schauspielerin, Erfinderin, Theologin, Lehrerin, Wissenschaftlerin oder Abenteuerin. Also du merkst, es ist hier tatsächlich sehr vielseitig und dadurch auch wirklich spannend zu lesen und interessant. Und es werden einfach auch Themengebiete angerissen, die man manchmal nur gestreift hat oder in denen man sich auch überhaupt nicht auskennt. Und was einem vielleicht als erstes zum Thema Rede einfällt, wie gesagt, das sind eher die politischen Reden, die Debatten. Die stehen hier nicht im Fokus, sondern es ist tatsächlich spannender. Wer jetzt denkt, okay, das könnte ein bisschen langweilig werden, ist tatsächlich nicht der Fall. Dann steige ich am besten mal direkt ein mit der ersten Rednerin, die ich mir herausgepickt habe aus dem Buch, um das Feuer in euch zu entfachen. Das ist, wie bereits erwähnt, die Bertha von Suttner. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Die Rede von ihr stammt aus dem Jahr 1906 und zwar ist das ein Auszug aus der Dankesrede für den Friedensnobelpreis, den sie verliehen bekommen hat. Ganz kurz zur Person Bertha von Suttner. Ich kannte sie tatsächlich nur von diversen Straßennamen und fand das ganz spannend, hier mal mehr herauszufinden über die Dame. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat sich das aber so ein bisschen verspielt durch eine Liebeshochzeit, das nur am Rande erwähnt. Und sie versucht dann, Geld zu verdienen mit Roman. Also sie ist als Schriftstellerin tätig, als Autorin, allerdings erfolglos. Das ändert sich dann, als sie 1889 den Roman veröffnet, Die Waffen nieder. Den Titel hat man sicherlich auch schon mal gehört. Da geht es um die Protagonistin, eine Gräfin Martha Althaus, die durch mehrere Schicksalsschläge zur überzeugten Pazifistin wird. Und bei der Recherche zum Buch ist die Bertha von Suttner so tief in das Thema Krieg eingestiegen, dass sie selbst mehr und mehr zur engagierten Friedensaktivistin im Nachhinein geworden ist. Und wie das Leben manchmal so spielt, arbeitet sie auch zwischenzeitlich als Sekretärin von Alfred Nobel, der sie kennen und schätzen lernt und sehr bewundert für ihre Arbeit als Friedensaktivistin. Und so kam es dann zustande, dass sie eben als erste Frau den Friedensnobelpreis dann auch gewinnt für ihre Tätigkeiten und für ihr Engagement. Damit wir jetzt mal einen kleinen Einblick kriegen, 1906, welche Sprache die Bertha von Suttner für ihre Rede so gewählt hat und welche Inhalte, lese ich mal den Anfang der Rede vor. Da merkt man auf jeden Fall, sie verlangt von ihren Zuhörerinnen und Zuhörern schon Aufmerksamkeit. Das ist eine gehaltvolle Rede im Vergleich zu vielen anderen Reden, die wir hier finden. Aber ich traue dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern durchaus zu, dass wir das jetzt auch so hinkriegen, ohne die Rede vor sich zu haben. Wer tiefer einsteigen will, kann das ja auch gerne im Buch nochmal nachlesen.
Da bin ich ja jetzt gespannt, ob ich das
Also ich muss sagen, ich habe die Rede auch nach einem anstrengenden Arbeitstag gelesen und habe sie dann auch mehrfach gelesen und hatte dann so einen Aha-Effekt. Es hat ein bisschen gedauert bei mir auch, aber ist tatsächlich rhetorisch total toll geschrieben und sehr, wie gesagt, sehr gehaltvoll. Und ja, hört euch das am besten selber mal an. Die ewigen Wahrheiten und ewigen Rechte haben stets am Himmel der menschlichen Erkenntnis aufgeleuchtet. Aber nur gar langsam wurden sie von da herabgeholt, in Formen gegossen, mit Leben gefüllt, in Taten umgesetzt. Eine jener Wahrheiten ist die, dass Frieden die Grundlage und das Endziel des Glückes ist. Und eines jener Rechte ist das Recht auf das eigene Leben. Der stärkste aller Triebe, der Selbsterhaltungstrieb, ist gleichsam eine Legitimation dieses Rechtes und seine Anerkennung ist durch ein uraltes Gebot geheiligt, welches heißt, du sollst nicht töten. Ja, da startet sie direkt mit sehr großen Worten, aber es ist ja auch ein sehr gewichtiger Anlass und durchaus passend mit vielen Substantiven und großem Effekt hier einzusteigen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie da das große Plenum da saß und andächtig gelauscht hat. Jedenfalls war das eine der beeindruckendsten Reden für mich tatsächlich, die rhetorisch auch sehr, sehr viel Wucht und Bums hatte.
Sehr bildhaft auch, ne? Also sie steckt ja sehr monumental halt mit diesen Sternen, also mit dieser Weitläufigkeit ja auch ein, ne? Was den Himmel angeht und bringt da gleich so, also öffnet das gleich so, dass man das direkt so vor Augen hat.
Spannend. Auf jeden Fall. Also hier merkt man, das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Rede, die durch die Bildhaftigkeit sehr kraftvoll daherkommt. Ne? Auf jeden Fall, genau. Ja, bei Bertha von Suttner gibt es hier tatsächlich auch ja mit einer der ausführlichsten biografischen Abrisse noch mit dazu von der Herausgeberin. Ist ja auch tatsächlich ein sehr spannendes Leben gewesen. Kann man, wie gesagt, gerne noch mal tiefer einsteigen. Ist auf jeden Fall auch viel passiert in ihrem Leben und ist ganz spannend und auf jeden Fall eine Frau, die man schon mal gehört haben sollte, wie ich finde. Damit wir jetzt direkt einen Vergleich haben, mache ich jetzt einfach mal weiter mit der zweiten Rede, die ich mir rausgepickt habe. Das ist eine Rede von Josephine Baker. Und da war ich ganz baff tatsächlich am Anfang, als ich hier drauf gestoßen bin im Buch. Die Rede wurde von ihr 1963 gehalten und zwar beim Marsch auf Washington. Kennt man sicherlich auch. Also hatten wir sogar damals im Geschichtsunterricht in der Schule, das weiß ich noch. Und zwar war das die Demonstration, auf der auch die Rede gehalten wurde, die für mich so diese Urrede ist, an die man vielleicht auch als erstes denkt. Zumindest ging es mir so, wenn man den Begriff Rede hört, und zwar von Martin Luther King. I have a dream. Und das Interessante war jetzt, dass die Josephine Baker dort 1963 auch gesprochen hat. Erstmal ein Fakt, den ich an sich schon interessant fand. Und sie hat vor Martin Luther King, vor dieser berühmten Rede, hat sie dort gesprochen und dort ihre Rede gehalten. Fand ich auch einen super interessanten Fakt. Die Herausgeberin erwähnt hier auch, dass Josephine Baker merkwürdigerweise gar nicht im Programm der Veranstaltung mit angeführt war als Rednerin. Also auch interessant, das dann noch mit rauszufinden. Deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so bekannt. Aber das fand ich ganz spannend, schon mal, wenn man die Rahmenbedingungen dieser Rede sich anschaut.
Ich kann an der Stelle auf jeden Fall auch empfehlen, sich näher mit dem Leben der Josephine Baker auseinanderzusetzen. Die hat ja die Ehre bekommen, als erste POC in Frankreich in dieses Pantheon mit aufgenommen zu werden in Paris. Ja, also da sind ja ganz viele berühmte Persönlichkeiten bestattet, wie zum Beispiel Marie und Pierre Curie unter anderem auch. Und bei ihr wurde das aber eher symbolisch gemacht, weil die Familie darum gebeten hat, dass die sterblichen Überreste halt in Monaco bleiben. Und da wurde praktisch symbolisch dann Erde in das Pantheon getragen von ihren Stationen, die am wichtigsten waren, also aus den USA, aus Monaco und auch aus Frankreich. Das Leben ist wirklich spannend, was sie geführt hat. Ich habe da nämlich auch mal so eine 3-Stunden-Doku auf Arte gesehen. Da gibt es ja immer diese mega langen Dokus, die man sich wunderbar mal an einem verregneten Sonntag reinziehen kann. Und falls ihr die noch findet, schaut sie euch auf jeden Fall an. Sehr, sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Also zu Josephine Baker sollte man sich auf jeden Fall mal noch ein paar Dinge reinziehen. Da ist ja wirklich viel verfügbar. Da gibt es viele Dokus und so weiter. Ne? Ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Genau, sie ist gebürtige Amerikanerin aus Missouri, afroamerikanischen Ursprungs. Und man kennt sie, glaube ich, vor allem als Tänzerin, aber sie war tatsächlich sehr, sehr viel mehr. Unter anderem eben auch Friedensaktivistin, sehr engagiert, auch in der französischen Résistance zu Kriegszeiten. Und ab 1937 war sie französische Staatsbürgerin tatsächlich, genau. Und in ihrer Rede erzählt sie von persönlichen Erfahrungen, die sie gemacht hat in Frankreich und vergleicht das mit Amerika. In Frankreich wurde sie sehr gut aufgenommen tatsächlich und dort ist sie auch zur Berühmtheit gelangt. Und sie ist dann später nach Amerika zurückgegangen und hat eben gesagt, wie schrecklich das für sie war, diese Rassentrennung und diese Diskriminierung tatsächlich dort mitzukriegen als schwarze Frau. Das fand sie ganz furchtbar. Wie gesagt, sie war auch sehr aktiv als Friedensaktivistin, hat sich für Menschenrechte eingesetzt, wurde auch mit sehr vielen großen Preisen geehrt, die man eben so kennt in Frankreich. Und hat auch was ganz Bemerkenswertes gemacht, fand ich. Sie hat zu ihren Lebzeiten 12 Kinder adoptiert mit verschiedenen Ethnien, also mit verschiedenen Hintergründen, um eben zu zeigen, dass es hier keine Grenzen geben sollte im Miteinander. Das fand ich total spannend. Also was einem da heute dazu einfällt, ist wahrscheinlich Angelina Jolie, die ja auch sehr viele Kinder adoptiert hat. Vielleicht Josephine Baker hier als Vorbild hatte. Aber genau, das ist nur ein Fakt, den ich auch super spannend fand an ihrem Leben auf jeden Fall. Und genau, ihr werdet gleich hören und du auch, Marianne, dass die Rede jetzt hier wirklich ganz anders ist. Also wir sehen jetzt einen ganz dollen Unterschied, wie man eine Rede auch gestalten kann. Und wie gesagt, Josephine Baker von 1963 auf der Demonstration zum Marsch auf Washington. Ich steige mal in der Mitte ein der Rede. Ich habe mir hier einen Ausschnitt rausgesucht, der nicht am Anfang, nicht am Ende ist, sondern mittendrin tatsächlich. Sie redet vorher über Bildung und sie spricht die jungen Leute hier an und sagt Folgendes. Ihr braucht Bildung. Ihr müsst zur Schule gehen und ihr müsst lernen, euch zu schützen. Und ihr müsst lernen, euch mit dem Stift zu beschützen und nicht mit dem Gewehr. Dann könnt ihr ihnen antworten und ich kann euch sagen, ohne kitschig klingen zu wollen, Freunde, der Stift ist wirklich mächtiger als das Schwert. Ich bin keine junge Frau mehr, Freunde. Ich habe mein Leben hinter mir. In mir brennt nicht mehr allzu viel Feuer. Aber bevor es ganz verlischt, will ich es benutzen, um das Feuer in euch zu entfachen. Damit ihr weitermachen könnt und damit ihr die Dinge tun könnt, die ich getan habe. Dann, wenn das Feuer eines Tages in mir erlischt und ich dahin gehen werde, wo wir alle eines Tages hingehen, kann ich glücklich sein. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden gemerkt haben, aha, das ist das Titelzitat dieses Buchs, dieser Anthologie. Das stammt hier aus der Rede von Josephine Baker. Und ja, sie nutzt hier wirklich einfache Sprache, arbeitet viel mit Wiederholungen und hat einen sehr großen Effekt, weil sie eben die Leute direkt anspricht, die jungen Leute direkt anspricht in einfacher Sprache, eben ganz anders, ne, als damals 1906 noch Bertha von Suttner. Sicherlich auch ein ganz anderer Rahmen, ne, ganz andere Rahmenbedingungen für die Rede. Und ja, unterscheidet sich wirklich sehr, ist aber nicht minder wirkungsvoll, wie ich finde.
Mich würde ja an der Stelle mal interessieren, ob die auch aufgezeichnet worden ist. Also ich würde es halt wirklich gerne mal hören, weil das hat ja nochmal einen anderen Ausdruck, einen ganz anderen Flair, weil wo du das gerade gesagt hast, dass sie vor Martin Luther King die Rede gehalten hat. Also wir hatten das auch in der Schule und ich kann mich erinnern, dass man sich dann damit irgendwie beschäftigen musste oder ja auch beschäftigt hat. Und das war ja zu einer Zeit, wo man das nicht mal schnell im Internet nachgucken konnte oder bei YouTube eingegeben hat. Und meine Eltern haben ja noch so wirklich diese ganzen Lexika zu Hause, diese ganzen Bücher und dann hast du da angefangen rumzuwälzen. Und wir hatten wirklich, oder das haben sie ja immer noch, so ein Tonbandgerät, weil du zu einzelnen Abschnitten im Brockhaus halt dann diese auch Tonaufnahmen hattest. Und das war unter anderem bei der Rede von Martin Luther King der Fall, die ich mir dann natürlich auch mit diesem Tonabspielgerät da angehört habe, was bei mir auch komplett hängen geblieben ist, also wirklich auch so als Teenager, was ja schon krass ist, wenn man das dann mal aus, also wirklich nicht nur im Kurzzeitgedächtnis dann so abspeichert. Und das war jetzt auch eine völlig neue Info für mich, dass sie das praktisch davor gehalten hat, also ihre Rede davor gehalten hat und man da gar keine Aufnahme, also ich kenne keine Aufnahme davon, also kann ich mich auch nicht erinnern, vielleicht kurzer Ausschnitt damals in der Doku, das kann natürlich sein, aber das würde mich mal interessieren, hast du da was gefunden, wo man sich das vielleicht anhören könnte?
Ich habe tatsächlich was gefunden, also das muss man dem Buch auch zugute halten, hinten drin stehen alle Quellen, mit der die Herausgeberin gearbeitet hat, wo sie sich ihre Infos zusammengesucht hat und ich habe ein YouTube-Video gefunden tatsächlich. Natürlich hört man da nur den Ton, das ist jetzt keine Filmaufnahme, aber die kann ich nicht unbedingt empfehlen, beziehungsweise ist die nur anzugucken mit dem Hinweis, dass das zusammengeschnitten worden ist und immer so ja Publikumsapplaus und Publikumsreaktionen dazwischen eingespielt worden sind, so Sitcom-mäßig. Das hat für mich den Hörgenuss dann doch irgendwie ganz schön geschmälert. Das hatte sowas Albernes dann direkt irgendwie. Man hört auf jeden Fall Passagen aus der Rede, merkt aber auch stark, dass es zusammengeschnitten ist. Ich glaube, die Aufnahme war nicht mal 4 Minuten. Die Rede ging sicherlich länger. Aber man kann sich mal so einen Eindruck machen von ihrer Sprechweise. Das geht auf jeden Fall auch mit dem Mitschnitt, den man auf YouTube finden kann. Wir können das ja mal mit in die Shownotes packen. Ich würde mich hier auch nochmal im Buch umgucken, ob nicht doch noch auf eine andere Aufnahme hingewiesen wird, ob das jetzt tatsächlich die war, die ich da auch gefunden hatte. Vielleicht gibt es doch noch was Besseres. Für den ersten Eindruck ist die Aufnahme okay, sage ich mal. Aber wie gesagt, ist jetzt leider kein kompletter Mitschnitt der ganzen Rede, die so einen wirklich authentischen Eindruck geben könnte, leider.
Ich denke, wenn du mit den 3 Frauen durch bist, werden wir nochmal über das Formale auch so ein bisschen uns unterhalten. Und ich denke auch, dass es gut ist, um sich auf jeden Fall so einen kleinen Eindruck erstmal von ihrer Stimme, ne? Jeder hat ja eine andere Stimme, jeder hat eine andere Präsenz auf der Bühne, wenn er da vor das Publikum tritt, wie baut er die Beziehung zum Publikum auf mithilfe der rhetorischen Stilmittel? Das ist natürlich was man nur mitkriegt, wenn man das wirklich live erlebt. Ne? Das ist ja was ganz anderes, ob man das jetzt liest oder ja live dann vorgetragen bekommt.
Nee, absolut, genau. Deshalb habe ich das hier auch als sehr wichtig empfunden, die Infos, die man hier im Buch noch bekommt, was das jetzt für Rahmenbedingungen waren, einen kurzen Kontext einfach, wenn man jetzt nur die Reden genommen hätte und vielleicht kurz was zu den Frauen noch ergänzt hätte über das Leben, das hätte nicht so einen Effekt gehabt wie die Art, wie die Herausgeberin das hier zusammengestellt hat im Buch, dass wirklich direkt auf die Reden nochmal eingegangen wird. Also das schafft hier so einen ganz guten, ja, so eine gute Einordnung, die einem auch weiterhilft. Ansonsten würde da sehr viel Effekt verloren gehen, eben weil man die Rede liest und nicht hört, ganz genau, wie du schon gesagt hast. Damit kommen wir dann auch schon zur dritten Rednerin, die ich mich herausgepickt habe, weil das diejenige Frau war, die mich am meisten berührt hat, auf eine sehr dramatische Weise tatsächlich. Sie wird auch in dem Interview mit der Herausgeberin nochmal hervorgehoben. Und zwar ist das Chantal Sébir. Chantal Sébir, eine Französin. Und abgedruckt in dem Buch ist ein Ausschnitt aus einem Brief, den sie 2008 an Nicolas Sarkozy, damaligen Präsidenten von Frankreich, geschrieben hat, den sie um eine selbstbestimmte Erlösung von ihren Schmerzen bittet. Chantal Sébir war eine Tumorpatientin, die an einer sehr, sehr krassen Art von Tumor gelitten hat. Das wird ja auch im Buch nochmal beschrieben. Also ist wirklich entsetzlich, wird ja detailliert beschrieben auch. Nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deshalb fand ich es wichtig, hier einen Ausschnitt aus dem Brief auch mal vorzulesen als Zitat, weil das wieder jetzt ein ganz anderes Themengebiet nochmal aufmacht auch. Ne? Also es geht jetzt hier um das Thema der Sterbehilfe. Und hier hat sie verzweifelt um Hilfe gefleht bei dem, ja, für sie in ihrem Kontext mächtigsten Politiker in Form eines Briefes. Und der Ausschnitt, den ich vorlesen möchte, geht so. Seit 8 Jahren kämpfe ich gegen die Krankheit. Ich will auf keinen Fall, dass der Tumor das letzte Wort hat. Das ist keine Hilfe zum Selbstmord, sondern ein Akt der Liebe. Für mich ein Akt der Befreiung und der Begleitung. Ich will in Würde aus dem Leben scheiden und mich nicht von dem Tumor dahinraffen lassen. Das wäre die ultimative Niederlage gegen die Krankheit. Für mich kommt eine Gesetzesänderung vielleicht zu spät, aber es gibt andere Menschen, die genauso leiden. Also sie fleht hier um Hilfe, sie sucht die Hilfe, ist sich bewusst, dass es für sie vielleicht zu spät kommt, selbst wenn die Politik hier reagieren würde mit einer Antwort auf ihren Hilfeschrei, wäre es für sie zu spät. Aber sie denkt eben auch an die Menschen, denen es nach ihrem Tod ähnlich gehen wird, dass denen geholfen wird. Ja, fand ich wirklich sehr bewegend. Ich habe zum Thema Sterbehilfe tatsächlich mal geguckt, wie denn die Gesetzeslage ist. Es ist sehr, sehr kompliziert, ist wirklich ein sehr großes Thema, was aber aktuell auch noch sehr wieder diskutiert wird. Also es gibt hier verschiedene Kategorien auch, assistierende Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe. Und ja, ist mir wichtig, dass wir hier auch nochmal was in die Shownotes reinpacken, was ich hier gefunden habe tatsächlich. Aber ja, könnte man sich jetzt verlieren in dem Thema, was ich nur nochmal hervorheben wollte, fand ich sehr beeindruckend. Und ich fand das auch durchaus passend und wichtig, dass das Buch eben nicht nur Reden, die öffentlich gehalten worden sind, mit einbezieht, sondern eben auch Hilferufe, emotionale, persönliche Hilferufe, jetzt wie hier in Form des Briefes von Chantal Sébir zu einem Thema, was viele angeht und was immer diskutiert wird und gerade aktuell wieder diskutiert wird, genau.
Genau, wenn du sagst, dass es aktuell wieder diskutiert wird, beziehst du dich damit jetzt auf Frankreich auch, wo das damals durch sie natürlich hochgekocht ist, oder ist das jetzt allgemein wieder stark thematisiert?
Ich habe da direkt Beiträge, Artikel, Verweise online gefunden, dass das im letzten Jahr und auch wieder dieses Jahr vielleicht für Gesetzesentwürfe in ganz Europa tatsächlich eine Rolle spielt. Also es ist auch wieder so ein Thema, wo man sicherlich nicht zu einer Einigung kommt für ganz Europa, sondern jedes Land diskutiert da für sich, beziehungsweise hat hier eine andere Gesetzeslage. Ich habe da eine ganz gute Übersicht gefunden, die zum Einstieg, finde ich, gut geeignet ist für die europäischen Länder und wie sich es hier verhält, wie die Gesetzeslage aktuell ist. Würde ich in die Shownotes nochmal mit reinpacken, fand ich tatsächlich auch ganz interessant, weil ich mich damit so auch noch nicht auseinandergesetzt hatte.
Ja, das hatten wir ja öfter schon erwähnt, dass wir uns bei der Recherche immer so ein bisschen zusammenreißen müssen, dass wir uns dann nicht zu sehr in manchen Thematiken verlieren. Aber ich denke auch, dass das auf jeden Fall etwas ist, wo man sich näher mit beschäftigen kann und vielleicht auch sollte. Also wer da Interesse hat, ist natürlich nicht das Thema von jedem, aber ich denke auf jeden Fall ein Blick in die Shownotes wert, wenn ihr da mehr erfahren wollt.
Ja, also das waren jetzt die drei Frauen, die ich mir rausgepickt hatte. Wie gesagt, von 50 Beiträgen, die hier im Buch zu finden sind, wirklich gut in den Kontext gepackt, gut mit Informationen versehen und wie gesagt, im Anhang auch noch mit den Quellen, wo recherchiert wurde, wo man nochmal tiefer einsteigen kann. Ich wollte hier einfach eine kleine Bandbreite mal zeigen und vielleicht auch neugierig machen auf das Buch oder auf das Thema Frauen, die Reden halten allgemein oder wie unterschiedlich eben eine Rede ausfallen kann, inhaltlich oder auch formal. Das fand ich tatsächlich ganz spannend. Will man jetzt persönlich appellieren? Hat man eine Meinung kundzutun, die alle betrifft? Ist das was Spezielles? Ist das was Schönes? Ist es was Bewegendes? Also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das fand ich ganz spannend und geht eben weit über das rein streng Politische hinaus. Das fand ich nochmal ganz schön. Das hat mir das Thema jetzt nochmal gezeigt. Und ja, ist sehr viel mehr als die Verse bei einer Hochzeitsfeier zum Beispiel oder die Büttenrede. Ich wollte mit dir gerne nochmal drüber reden, was mich interessieren würde. Hast du denn schon mal eine Rede gehalten, Marianne?
Ich fand es mega nett, dass du mir so ein bisschen einen Überblick gegeben hast vor der Aufnahme. Ich musste wirklich überlegen, also weil das waren aber alles immer Chorauftritte und ich hatte dann auch Solos und auch Texte natürlich vorgetragen. Das war ja auch schon immer irgendwie präsent. Aber tatsächlich eine Rede in der Form nicht. Ich glaube, das wird jetzt in Form auch von einer Hochzeitsfeier demnächst auf mich zukommen, weil ich da Trauzeugin bin. Aber so jetzt ganz offiziell oder in einem sehr offiziellen Rahmen nicht. Tatsächlich nicht. Aber du bist da schon versiert, weiß ich.
Ja, versiert ist nett gesagt. Das nicht, aber ich habe tatsächlich bei der Recherche ist es mir wieder eingefallen. Ich hatte es so ein bisschen verdrängt. Aber das war bei uns eine Aufgabe in der Oberstufe, in der Schule auch, eine Rede zu halten. Und ich glaube, das war gar nicht eingeschränkt, sondern ich glaube, unsere Lehrerin ging das eher darum, dass wir uns mal ausprobieren und dass wir einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und das hat dann in mir auch so ein bisschen ein Feuer entfacht, überraschenderweise. Ich bin ja jetzt auch nicht so der Typ, der unbedingt sich auf jene Bühne stellen will oder bei Demonstrationen das Mikro schnappt oder so, gar nicht. Aber ich habe das Ganze dann doch sehr persönlich angelegt. Und zwar hatte meine Rede den Inhalt, dass man die Pelzproduktion verbieten sollte. Also es war eine Anti-Pelz-Rede tatsächlich. Mhm. Und ich habe das so gestaltet, dass ich mich hier, ja, ich habe hier bei Peter und so weiter recherchiert, was man so finden kann online und ja, bin sowieso dagegen. Also habe geguckt, dass ich das Persönliche zwar mit reinbringe, mich aber auch auf Fakten stützen kann. Und dann fand ich das ganz spannend, tatsächlich mal zu gucken, okay, wie baue ich das auf? Und mein Ziel war, mit Aufbau und Inhalt das zu schaffen, erstmal, dass die Leute mir zuhören. Also das Ziel war so, die Hälfte des Oberstufenkurses sollte mir zuhören und dass man hinterher vielleicht nochmal ins Gespräch kommt und dass ich sehe, dass vielleicht auch ein paar Leute betröppelt sind, die ich dann irgendwie so emotional kriege. Das war so mein Ziel und das habe ich dann tatsächlich auch geschafft und da war ich dann mega stolz auf mich. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Lehrerin in unserer Abi-Zeitung bei meiner Einschätzung, was ich später mal machen werde, hingeschrieben hat, Sarah wird auf jeden Fall Tierschutzaktivistin. Das ist eine sehr schöne Erinnerung für mich gewesen. Und ich habe gemerkt, wie viel Spaß das macht, so eine Rede zu schreiben tatsächlich. Also das war dann auch meine einzige Erfahrung. Aber ich fand das eine tolle Herausforderung, eben wie gesagt, sich so eine Form zu überlegen, so einen Aufbau. Aha. Und dann zu gucken, okay, wie vermische ich jetzt Fakten, aber auch mit persönlichen Erfahrungen, dass das dann glaubhaft ist, dass es die Leute in Bann zieht, weil es was Persönliches ist, dass man die Leute emotional damit kriegt, aber sich eben auch auf Fakten wirklich stützt, dass man da nicht sagen kann, ja, das ist jetzt aber nur ihre Meinung und sie fühlt so und so, sondern dass man wirklich das auf Fakten
Ja.
basiert, aber auch dahinter steht. Also ich habe gemerkt, wie wichtig das für mich ist, dann auch hinter dem Thema zu stehen, persönlich. Und dann ist da was ganz Gutes bei rausgekommen. Fand ich ganz spannend, so als Erfahrung mal.
Hast du die Rede denn noch irgendwo?
Ich glaube nicht. Also es
Die
war zwar
hätte ich
nicht
mir
zwei.
ja auch mal gerne angehört bei unserem nächsten Treffen.
Es war jetzt doch auch schon eine Weile her.
Ja.
Ja, aber es war eine tolle Herausforderung, die mir dann auch wirklich Spaß gemacht hat. Also wir sind ja beide auch so ein bisschen schreiberisch aktiv und da habe ich gemerkt, es war, ja, hat mir Spaß gemacht, mich da auszutoben tatsächlich. Aber ich sehe ein, dass das nochmal was anderes ist, wer jetzt politische Reden schreibt als richtig als Beruf, ne, für Bundestagsabgeordnete oder so. Das ist dann sicherlich noch mal was anderes. Da muss man sich bestimmt manchmal ein bisschen verbiegen, weil das jetzt nicht die persönliche Meinung ist, aber trotzdem irgendwie überzeugen muss, ne? Also das stelle ich mir dann wiederum auch schwierig vor. Was auch noch mal ein großes Thema ist, wo man auch echt noch mal richtig einsteigen könnte, aber ich glaube auch, dass das jetzt zu weit führt. Wie kann man das Instrument der Rede nutzen, um das zu Machtzwecken zu missbrauchen vielleicht oder so, ne? Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, hier rhetorisch so geschickt zu arbeiten und auch den Vortrag so manipulativ zu gestalten mit Mimik, Gestik und so weiter, dass man, ja, dass man hier eine ganz, ganz krasse Wirkung beim Publikum hervorruft, die in die manipulative Richtung geht, ne? Und ja, eben zu politischen Machtzwecken. Wie kann man das Instrument Rede hier missbrauchen? Das wäre tatsächlich auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ich denke, wir haben dann bestimmt so ein, zwei Persönlichkeiten direkt im Kopf, wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, ne? Aber ja, ist durchaus auch nicht zu unterschätzen, wie machtvoll eine Rede sein kann, ne?
Ja, ich glaube, da braucht man jetzt über die politischen Reden und Redner nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, da hat jeder sofort den einen oder anderen im Kopf oder die einen, also ich tatsächlich gerade nur Männer, das muss ich ganz ehrlich zugeben, die da diesen Machtmissbrauch auch mit durchgesetzt haben. Bei Frauen fällt mir jetzt spontan nicht direkt einer ein, wird es sicher auch gegeben haben. Als du mir das Thema präsentiert hast und mir so die Infos dazu gegeben hast, worum es heute gehen soll, was mir da natürlich auch sofort in den Sinn kam, auch natürlich durch das Studium damals, ist Paul Watzlawick, die fünf Axiome und natürlich an Nummer eins, man kann nicht kommunizieren. Also das ist das, was ich aus allem mitgenommen habe. Also immer, wenn ich Vorträge gehalten habe oder auf der Bühne Texte vorgetragen habe, wie dem auch sei, schwingt das immer so mit, dass sobald du da bist, du kommunizierst, ohne dass du halt auch schon was gesagt hast und dass eigentlich 80% von dem, wie du dich gibst, also was die Mimik angeht, was die Körpersprache angeht, indirekt von den Menschen rezipiert, also aufgenommen wird. Und dass es dann halt, denke ich, schon auch auf jeden Fall eine Herausforderung ist in der Rede, die Leute dann wirklich auch mit dem Inhalt direkt abzuholen, weil diese Körpersprache und alles, was Mimik, Gestik angeht, das machen wir ja alles unterbewusst. Ne? Es sitzt ja keiner da und denkt sich, der ist jetzt aber komisch auf die Bühne gegangen. Also vielleicht, wenn es ganz extrem ist, klar, ne? Aber dass man es dann extrem oder direkt auch aktiv sich überlegt. Aber jeder weiß ja ziemlich schnell in den ersten paar Sekunden, ob derjenige, der da jetzt auf der Bühne steht, einen irgendwie mitnimmt, abholt, ob der einem sympathisch ist oder nicht. Und ich denke, ein richtig guter Redner oder eine richtig gute Rednerin kriegt das sehr schnell und sehr gut hin, das halt wirklich mit dem Text dann auch zu tun und ist sich der Körpersprache und der jeweiligen Mimik und Gestik der Person, seiner eigenen Person halt sehr bewusst. Und das ist das, was ja auch, also da kann man ja auch etliche Bücher drüber lesen, wie das, ne, so ähnlich wie du das gesagt hast, reden, aber halt wirklich auch diese ganze Mimik- und Gestikgeschichte halt in Verbindung damit eingesetzt wird. Und das ist ein mega großes, spannendes Feld, weil da bewegen wir uns ja wirklich schon in der Kommunikationspsychologie eigentlich. Und da sind Reden halt ein sehr, sehr starker Part. Ist ein spannendes Thema, weil ja, man kann es halt auf die eine Art, ne, dass es halt wirklich Leute mitnimmt und zum Umdenken, wie das mit deiner Peter-Geschichte, das ist ja wirklich ein schönes Beispiel, ein positives Beispiel, aber es geht natürlich auch komplett in die andere Richtung. wo wir dann Richtung Populismus gehen und Leute aufwiegeln. Also.
Ja, absolut, absolut. Genau, ich fand das eben jetzt für den Podcast auch super passend, weil in der, ja, in dem Buch, was jetzt neu erschienen ist, deshalb vielleicht auch ein kleiner Tipp ist, eben wirklich nur Frauen drin sind und hier auch Wert drauf gelegt worden sind, dass das nicht nur Namen sind, die man kennt, sondern es gibt hier auch neue Entdeckungen. Und das fand ich eben auch ganz spannend, einfach mal die Frauenperspektive hier zu haben, ne? Weil beim Thema Reden, das ist, wie du sagst, ja auch, ja, da ist viel Show dabei oder kann große Show dabei sein und viel Effekte, ne? Und viel Bühne und Trara und so. Und das ist ja doch ein Feld, wo Frauen lange Zeit eher nicht so präsent waren. Und das hier mal so als Sammlung, als Einblick zu kriegen, klar, es ist was anderes, wenn man die Reden sieht oder hört, aber hier als kleinen Eindruck eben diese Kompilation von Frauenreden mal zu bekommen in dem Buch, fand ich tatsächlich ganz spannend. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, inwiefern die Rede heute noch präsent ist, abseits vom rein politischen Bundestagskontext. Und da kam dann auch die Idee oder die Assoziation bei mir, soziale Medien, ne? Also ist ja doch auch eine Plattform. Ich glaube, dass viele das auch so ein bisschen nutzen. Also vielleicht, ja, ich musste so ein bisschen dran denken, was sich da getan hat, vom Forum Romanum bei den Römern als Redeplatz zu Facebook heute, ist auch ganz spannend, finde ich, das mal so zu betrachten vielleicht auch, ne, wo man heute noch Reden schwingen kann oder wo jeder das machen kann, was mich dann auch wieder zu der Überlegung geführt hat, kann denn eigentlich jeder eine Rede halten oder haben wir bei uns zumindest die Möglichkeit, dass das jeder machen könnte? Und ich bin eigentlich zu einem ganz klaren Ja gekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Sehe ich auch so. Wenn man wirklich diese rhetorische Grundstruktur einhält, dann ist es, weil die auch eine Rede auszeichnet. Weil es gibt ja dann noch die ganzen unterschiedlichen Arten, was eine Art Ansprache auch sein kann. Es kann ja auch ein Appell sein oder einfach ein Aufruf, ne? Und bis es dann wirklich eine Rede ist, müssen ja auch bestimmte rhetorische Stilmittel einfach gegeben sein. Das packen wir euch auch alles. Also wir wollen euch jetzt nicht mit der grauen Theorie langweilen. Das packen wir euch auch in die Shownotes. Aber tatsächlich, das Thema Social Media finde ich an der Stelle sehr schwierig, weil ich sage mir oder meiner Meinung nach ist es so, dass eine Rede richtet sich ja an ein Publikum, was vorher für den Redner ja sichtbar ist, was er kennt oder an welches er weiß, sich zu richten. Und finde ich bei Social Media schwierig, weil wenn du jetzt, sage ich mal, ein Video reinstellst oder halt dann auch einen Brief, weil du hast ja heute auch erklärt, dass es halt durchaus auch in Briefform gängig sein kann, sowas zu tun, dann fehlt mir da die direkte Adressierung irgendwo. Also wenn die Zielgruppe wirklich bekannt ist, weil du richtest dich ja dann, sag ich mal, nicht nur an deine Follower, sondern es ist ja immer die Möglichkeit auch da, dass weitere Personen, die jetzt vielleicht nicht genau deiner Zielgruppe entsprechen, das mitkriegen, was das dann für Auswirkungen auch haben kann. Ja, und ob man sich dessen auch so bewusst ist. Daher finde ich persönlich das Thema im sozialen Netzwerk halt eher schwierig angelegt. Also ich würde es immer präferieren, wenn ich eine Rede halte, die wirklich auch direkt dem Adressaten, dem ich gewillt bin, dass der diese hört, auch zukommen zu lassen. Und dann auch nur diesem. Also es sei denn, ich lege die Rede so an, dass ich sage, alle, die ganze Welt soll es mitkriegen. So. Dann ist aber die Frage, wie baue ich eine Rede auf, die wirklich alle dann anspricht? Also was muss ich da erfüllen? Das ist ja eine Riesenherausforderung. Und was ist da auch das Thema? Ja, wie gesagt, ich würde, damit das wirklich eine Qualität hat und dann auch, denke ich, das Thema, was demjenigen dann durch den Kopf geht oder was dem wichtig ist, dass er, wie du gesagt hast, das Publikum in seinen Bann zieht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das ja zum Beispiel jetzt mit der ganzen Welt geht. Ne, wenn er sagt, ich möchte nun mal alle adressieren, so stelle ich mir schwer vor, das mit einem konkreten Thema dann zu machen. Weil es wird immer welche, also da ist einfach die Bandbreite viel zu groß an Meinungen und Wahrnehmungen, die es da gibt. Aber wenn du zum Beispiel eine Rede, also sagen wir mal wirklich ganz einfach eine Hochzeitsrede hältst, dann weißt du, okay, da sitzen jetzt 50 Gäste und die erwarten, die haben ja auch eine Erwartungshaltung dann, dass ich da irgendwas zu der Braut sage, so. Und genauso, denke ich mal, wird es auch eine Erwartungshaltung zum Beispiel gegeben haben, wo es um den Marsch auf Washington ging. So, da wussten die, okay, da kommt jetzt was. ne, was uns irgendwo Mut machen soll oder was uns zum Denken anregen soll oder was, wo es um uns geht, um unsere Freiheit und um uns als das Volk so. Aber ja, soziale Netzwerke stelle ich mir sehr schwierig vor, tatsächlich.
Nee, da hast du recht, da bin ich ganz bei dir. Da gibt es keinen richtigen Fokus, ne? Ich glaube, da liegt dann eher so, oder zumindest oft, der Hauptpunkt bei demjenigen, der dort seine Meinung kundtut, ich will unbedingt jetzt was ablassen, so, ne?
Genau.
Also der Fokus liegt dann eher auf mir. Das ist eher so eine Ego-Äußerung, ne? Weil das durch keine klare Zielrichtung, ja, das verpufft vielleicht eher. Und demjenigen oder derjenigen ging es dann eher darum, ich muss hier mal was ablassen oder so, ne? Also man hat jetzt nicht in dem Sinne so eine, es ist keine Struktur gefordert oder es gibt keine Erwartungshaltung, so wie du es gerade angesprochen hast. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich mit einer der größten Unterschiede. Ja, ach, das ist interessant. Okay, stimmt. Ich hatte tatsächlich, du hast es auch schon angesprochen, wenn man einfach mal zum Thema Rhetorik sich noch ein bisschen informiert, das geht ja tatsächlich zurück auf Platon, Aristoteles, dann geht es bei den Römern weiter, ist tatsächlich ganz spannend, wie sich das entwickelt hat, was für die Redekunst war und was die verschiedenen Kriterien oder Merkmale einer Rede oder auch die Wirkungsweisen, will ich belehren und argumentieren, gewinnen und erfreuen, rühren und bewegen, fand ich ganz spannend, da auch nochmal einzutauchen. Aber du hast völlig recht, das würde jetzt zu weit führen. Und ich fand eigentlich, dass wir jetzt im Gespräch über die Reden, die ich hier als Beispiele mal rausgepickt hatte und so ein bisschen gerafft ins Gespräch gebracht habe, haben wir eigentlich auch schon ganz viele Eckpunkte der alten Denker mit abgehakt. Ich glaube, das ist vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen interessanter gewesen, als jetzt nochmal auf die strengen Gliederungen und die antiken Deutungen einzugehen. Von daher bin ich jetzt auch ganz happy, wie sich das heute wieder entwickelt hat bei uns. Und ja, hoffe, wir konnten so ein bisschen vermitteln, was das wirklich für ein spannendes Thema ist, flammende Reden und im Speziellen heute flammende Rednerinnen einmal.
Ja, und dass es davon vor allem auch nicht wenige gibt.
Richtig, genau.
Das ist das, was ich heute vor allem auch mitgenommen habe. Also 50, da kann man schon, denke ich, das ein oder andere von mitnehmen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder beim Ausblick auf unsere nächste Folge und da wird es wieder um eine einzelne Autorin gehen und wir werden uns ganz tief in den Osten bewegen und das Zitat, was ich mitgebracht habe, stammt diesmal nicht, also stammt natürlich von ihr, aber es ist aus einem ihrer Bücher und das lautet wie folgt. In meinem Unterleib war bereits eine Gebärmutter für diese riesige Menschenfabrik fix und fertig installiert. Bald hätte ich das Alter erreicht, in dem man mich maßregeln würde, wenn ich nicht vortäuschte, dieses Organ für die Fabrik einzusetzen.
Oh, wow.
Ja, ich muss an der Stelle auch sagen, wir werden das erste Mal mit einer Triggerwarnung arbeiten, denn es wird krass. Aber ich fand das Thema wichtig und ich finde die Bücher herausragend, das will ich an der Stelle wirklich so sagen. Und freue mich, die euch nächste Woche vorzustellen. Aber wie gesagt, es wird eine Triggerwarnung das nächste Mal geben.
Also. Ja, das klingt jetzt auch nach einer Neuentdeckung für mich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du uns zeigen und wen du uns vorstellen möchtest. Cool, super. Freue ich mich und ja, geht dann wieder in eine ganz andere Richtung. Also ich glaube, beim Thema Abwechslung, ja, haben wir bis jetzt ganz gut vorgelegt, würde ich sagen.
Denke ich auch. Sind wir gut dabei, oder?
Ja, schön.
Liebe Sarah, vielen Dank, dass du uns heute das Thema Reden auch so unterhaltsame Weise vor allem vorgestellt hast. Es war mir mal wieder eine Freude. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch bei euch möchten wir uns natürlich ganz herzlich wieder dafür bedanken, dass ihr uns so fleißig folgt auf den Kanälen der Social-Media-Welt. Keine Angst, wir werden keine Reden halten, aber wir werden wahrscheinlich wieder das eine oder andere Rätsel auf unserem Instagram-Kanal posten und freuen uns natürlich auch weiterhin über eure Nachrichten und natürlich, wenn ihr uns weiter folgt und lauscht. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Morgen und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, eure Marianne.
Tschüss, bis bald und Sarah sagt auch Tschüss.